DRS2 Reflexe. Zur Sendung begrüßt Sie Martin Heule. Lebenssplitter heißt das letzte Buch der Genfer Autorin Yvette Zkracken, das nun auf Deutsch erschienen ist. Das letzte Buch, das heißt das neueste, aber auch das letzte, weil Yvette Zkracken sagt, dass sie kein weiteres mehr schreiben wird. Zusammen mit ihrem Übersetzer Markus Hediger habe ich die 88-jährige Yvette Zkracken in einer Genfer Klinik besucht, über ihren Erzählband Lebenssplitter gesprochen und davon ausgehend über ihr ganzes Lebenswerk, über ihr Leben. Yvette Zkracken ist kürzlich gestürzt, hat sich ein Bein gebrochen und sitzt im Rollstuhl.
Es geht mir nicht so schlecht. Ja, je vais pas si mal que ça.
Die Geschichten, die im Band Lebenssplitter zusammengefasst sind, waren ursprünglich nicht für ein Buch vorgesehen, sondern für eine Sonntagszeitung.
Je n'avais pas du tout l'intention que ces petits textes donnent un livre. C'est venu après. J'ai écrit ces petits textes parce qu'on m'avait demandé d'en faire pour un journal qui paraît le matin, le dimanche matin. Et on a cessé assez vite de vouloir ces textes. Alors j'avais pris du plaisir à les écrire. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas continuer pour moi, pour mon plaisir à moi. Et c'est ce que j'ai fait.
Die Zeitung wollte aber schon bald die Texte nicht mehr. Yvette Zkracken aber bekam Freude an diesen Texten und sagte sich, warum nicht mit dem Schreiben weiterfahren für mein eigenes Vergnügen?
Et ça a donné finalement quelque chose qui concerne un peu toute ma vie.
Das gab schließlich etwas, was mein Leben betrifft, sagt die Schriftstellerin. Die Erinnerungen sind ihr ganz natürlich gekommen.
Et c'est venu assez naturellement, en fait. Je pense toujours que même quand on est adulte et même quand on est très vieux, comme moi, malheureusement, on garde toujours en soi l'enfant qu'on a été.
Auch wenn man, wie ich, unglücklicherweise sehr alt ist, bleibt man das Kind, das man war.
Et cet enfant, j'ai pas eu du tout de difficulté à le rappeler, à le faire revivre. Et ce sont en effet des souvenirs qui sont exact. Je n'ai rien inventé dans ce livre.
Ich hatte keine Mühe, mich an meine Kindheit zu erinnern. Meine Erinnerungen sind genau. Ich habe nichts erfunden in diesem Buch.
Et puis, ça va de la première enfance jusqu'à un âge avancé. Effectivement, j'ai fait plusieurs séjours dans des cliniques, dans des hôpitaux, dans des maisons de rééducation. Et ça aussi, c'était une source d'inspiration.
Es geht von der Kindheit bis ins Alter. Ich war mehrmals in Krankenhäusern und auch diese Aufenthalte waren eine Inspirationsquelle.
Yvette Zkracken ist in guten Verhältnissen in Genf aufgewachsen. Ihr Vater kam fürs Studium aus dem Glarnerland nach Genf und lernte dort seine Frau kennen, die aus einer Wiener Familie stammte.
J'étais une petite fille assez solitaire, du fait que j'étais fille unique. J'étais extrêmement timide. Je n'osais pas parler. Alors c'est pourquoi je pense que je me suis mise à écrire à 6 ans, à 7 ans.
Ich war ein ziemlich einsames Mädchen. Ich war ein Einzelkind. Ich war sehr schüchtern. Ich getraute mich nicht zu sprechen. Deshalb, so meine ich, habe ich mit 6, 7 Jahren angefangen zu schreiben. Hier gibt es eine Kontinuität in meinem Leben, angefangen in der Zeit, als ich knapp einen Bleistift halten konnte.
Et donc là, il y a une continuité, effectivement, de cette écriture qui a commencé quand j'avais à peine l'âge de tenir une plume, un crayon en tout cas, et puis qui a continué toute ma vie.
Yvette Zkrackens Kindheitserinnerungen erzählen von den Empfindungen des Kindes, Empfindungen, wie sie für Erwachsene nicht anders sind. Katharina Kilchemann liest aus Lebenssplitter.
Der Garten. Da ist ein ganz kleines Mädchen, 3 Jahre, 4 Jahre alt. Sie ist allein in einem Garten am späten Nachmittag. Sie ist nicht im Stich gelassen worden, natürlich nicht. Da ist jemand in der Villa. Jemand, der ab und zu ans Fenster geht, um sich davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Wer? Nicht die über alles geliebte junge Mama, die in die Stadt gegangen ist, sondern eine Vertrauensperson, vielleicht Violette, das ergebene Dienstmädchen, das sozusagen zur Familie gehört. Das kleine Mädchen spielt ganz brav, wie es von ihm verlangt worden ist. Sie hat ein Spiel erfunden, das niemand ihr beigebracht hat. Sie hat mit ihrer Schaufel ein Loch in den Boden gegraben. Sie geht zum Wasserhahn ganz in der Nähe und füllt ihren Eimer. Dann dreht sie den Wasserhahn sorgfältig zu und kehrt zum Loch zurück, das sie in den weichen Boden gegraben hat. Sie leert den Eimer und das Wasser verschwindet fast sogleich. Verschwindet wohin? Das kleine Mädchen betrachtet das leere Loch, nimmt den Eimer wieder, kehrt zum Wasserhahn zurück. Das nächste Mal, so viel ist sicher, wird das Wasser bleiben. Das Wasser soll bleiben. Von Sisyphos und seinem Stein, der immer wieder hinunterrollt, hat das kleine Mädchen natürlich noch nie etwas gehört. Und wenn man ihr die Geschichte erzählte, würde sie sie nicht verstehen. Sie weiß nicht, dass ein paar Jahre später, wenn sie erwachsen ist, ein Schriftsteller vom hartnäckigen Sisyphos, vom ewigen Verlierer sprechen und behaupten wird, man müsse ihn sich als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das kleine Mädchen aber ist nicht glücklich. Vom Land her nähert sich etwas, das es nicht benennen kann. Etwas, was in den Garten eindringt, wo der Schatten sich auszubreiten beginnt. Etwas Riesiges, Bedrohliches. Man könnte es Einsamkeit, man könnte es Angst nennen, doch das kleine Mädchen hat noch keine Wörter zur Verfügung. Sie spürt nur, dass etwas ihr die Kehle zuschnürt, dass es ihr eng wird in der Brust. Sie ahnt nicht, kann nicht ahnen, dass ihr Leben lang, ja selbst wenn sie alt sein wird und vielleicht vor allem wenn sie alt sein wird, dieses Etwas da sein wird, irgendwo in ihr drin. Das Wasser soll bleiben. Das soll es unbedingt. Sie kehrt zum Hahn zurück. Sie wird letzten Endes stärker sein. Stärker als das Wasser, das abläuft. Stärker als die stumme Erde, die aufsaugt, aufsaugt, ohne genug zu bekommen. Die feindliche Erde, die verschlingt. Doch von der Villa her wird nach ihr gerufen. Es ist aber noch nicht ihre Mama. »Warum weinst du?«, fragt die Gestalt, die am Fenster steht. »Hast du dir wehgetan?« Sie schüttelt den Kopf. Sie lässt Schaufel und Eimer fallen. Sie kehrt ins Haus zurück.
Wenige Texte haben das Lebensgefühl in den 50er und 60er Jahren so geprägt wie Albert Camus' Mythos vom Sisyphus, ein Buch, das 1942 erschienen ist, an das sich Yvette Zkracken erinnert. Glück und Absurdität entstammen derselben Erde, so Camus. Deshalb haben wir in Sisyphus einen glücklichen Menschen zu sehen. Yvette Zkracken war als Kind das eine oder andere Mal in der Heimat ihres Vaters im Kanton Glarus. Aber erst als 60-Jährige hatte sie sich aufgemacht, der Geschichte ihrer Glarner Vorfahren nachzugehen.
J'ai mis beaucoup de temps, puisque j'y suis allée pour la première fois après. J'y suis allée donc à 12 ans avec mon père. Et ensuite, je ne suis plus allée jusqu'à l'âge de. Je sais plus très bien dans ce moment, mais j'étais très âgée déjà, j'avais dans les 60 ans, je pense. Et c'est vrai que ce canton de Glarus est resté pour moi quelque chose d'un petit peu interdit, d'un petit peu mystérieux et dont je gardais de très très mauvais souvenirs.
Der Kanton Glarus blieb für mich etwas Verbotenes, etwas Mysteriöses und ich behielt ihn in sehr, sehr schlechter Erinnerung.
Parce qu'à l'époque, il y avait un contraste absolument incroyable entre la vie que nous menions à Genève et le passé de mon père dans ce petit village de Lourcingen, qui était à l'époque où j'y allais, quand j'avais donc 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui était vraiment très en retard, disons.
Es bestand ein unglaublicher Kontrast zwischen dem Leben, das wir in Genf führten, und der Vergangenheit meines Vaters im Dorf Luxingen, das damals, als ich Kind war, sagen wir, sehr zurückgeblieben war.
Ça me frappait beaucoup comme petite fille de penser que mon père venait de là. J'avais des grands-parents avec lesquels je ne pouvais absolument pas parler, puisque eux ne parlaient que le suisse allemand, le glaronnais, et que moi je comprenais même pas le bon allemand à l'époque.
Als kleines Mädchen hat mich sehr erstaunt, dass mein Vater von daher kommen sollte. Ich hatte Großeltern, mit denen ich nicht sprechen konnte. Sie sprachen nur Glarner Dialekt und ich verstand damals nicht einmal Hochdeutsch.
Yvette Zkrackens Großvater war Metzger, aber man schämte sich in der Familie dieses Großvaters.
Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on avait tellement honte de ce grand-père boucher? Je ne pense pas que ce soit honteux d'avoir un grand-père boucher. On mange de la viande et on ne trouve pas ça épouvantable. Donc pourquoi est-ce qu'on n'osait pas me dire que mon grand-père était boucher?
Man hat mir verheimlicht, dass Metzger war. Dabei gibt es keinen Grund, sich deswegen zu schämen. Man isst Fleisch und findet das nicht schrecklich. Also warum wollte man mir das nicht sagen?
À un certain moment, on me l'a dit, je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais on m'a dit que mon grand-père, autrefois, avait été boucher, mais que c'était fini, qu'il n'était plus boucher du tout. Donc, on n'osait absolument pas me dire qu'il était boucher. Il a été boucher jusqu'à sa mort. Et il a beaucoup bu aussi jusqu'à sa mort.
Man hat es mir dann doch einmal gesagt, aber einschränkend. Mein Großvater sei früher einmal Metzger gewesen, aber jetzt nicht mehr. Dabei war er Metzger bis zu seinem Tod und er hat auch viel getrunken bis zu seinem Tod.
In Genf ist Iwetz Kraken wohlbehütet, privilegiert und als Einzelkind aufgewachsen. Die Eltern haben in der Zwischenkriegszeit sorglos Geld ausgegeben.
Ils étaient un peu grisés par l'argent et ils en ont beaucoup, beaucoup dépensé. Mon père a été un des premiers à Genève à avoir une voiture, par exemple.
Mein Vater war einer der ersten in Genf, der ein Auto besaß und der sich seine Hemden nach Maß schneidern ließ. Als junge Frau hatte ich aber mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, weil mein Vater die Rechnungen nicht verschickte. Er hatte eine unbekümmerte Seite, die nicht mit dem Deutschschweizer Charakter übereinstimmt.
Il se faisait faire ses chemises sur mesure, je me souviens. Et ils ont pas mal dépensé d'argent. Et finalement, moi j'ai connu des grosses, grosses difficultés financières dans mon adolescence. Parce que mon père n'envoyait pas bien les factures, il les envoyait très tardivement, parce qu'il tenait mal sa comptabilité, ça ne l'intéressait pas. Il avait un côté comme ça un peu insouciant qui ne cadre pas avec le caractère suisse-alémanique en fait, hein.
Wie viele Immigranten und Binnenimmigranten konnte sich auch ihr Vater in Genf nie ganz integrieren. Er kam mit dem sehr strengen und steifen Genfer Milieu nicht zurande.
Il n'a pas très bien su se comporter avec ce milieu genevois qui à l'époque était extrêmement fermé, extrêmement rigide.
Sodass auch seine Tochter Iwetz Kraken sich in Genf nie völlig integriert fühlte.
Et moi je me suis jamais senti intégré complètement à Genève.
Die Weltwirtschaftskrise hat ihre Familie in Schwierigkeiten gestürzt. Sie hat sich als Sekretärin ausbilden lassen, dann für das IKRK gearbeitet und bis 1952 dann für Les Rencontres Internationales de Genève gearbeitet. Später wird Iwetz Kraken mehrere Bücher über den Krieg und seine Folgen schreiben.
J'ai vécu la guerre comme plus proche peut-être que d'autres, parce que j'avais pas mal d'amis dans des pays qui étaient justement en guerre, et j'avais peur pour eux, et ils ont fait la guerre, effectivement.
Ich habe den Krieg vielleicht näher miterlebt als andere, weil ich Freunde im Krieg hatte, und ich hatte Angst um sie.
Mais l'histoire que je raconte dans les années silencieuses, donc le fait qu'on avait refoulé beaucoup de juifs, 10 000 ou même davantage, ça je m'en suis absolument pas rendu compte. Je croyais au contraire que la Suisse était un pays d'accueil, qu'on recevait en tout cas tous ceux qui étaient en danger, qu'on leur ouvrait grandes les frontières et les bras.
Aber die Geschichte, die ich im Buch Die Jahre des Schweigens erzähle, also die Geschichte, dass man viele Juden an der Grenze abgewiesen hatte, das habe ich damals nicht gemerkt. Ich glaubte im Gegenteil, dass die Schweiz sicher mindestens jene aufnahm, die in Gefahr waren, und dass man ihnen die Grenze und die Arme öffnete.
Et j'ai été vraiment très choquée, surtout quand j'ai vu ce film de Markus Imhof, Das Boot ist voll, où il raconte un fait vrai, et le fait de le voir sur l'écran, ça m'a donné vraiment un choc assez violent, comme m'avait donné un choc encore peut-être pire, le fait que quand j'ai visionné, quand j'ai vu en 1945, peu après la guerre, les camps de concentration.
Ich war sehr schockiert, vor allem als ich den Film Das Boot ist voll von Markus Imhof sah. Noch mehr erschütterte mich, als ich 1945 Bilder der Konzentrationslager sah.
Parce qu'on savait qu'il y avait des camps, mais en tout cas moi, et beaucoup de, la plupart des Suisses, n'imaginait pas du tout ce qui se passait dans ces camps et que c'était pas des camps de travail mais des camps d'extermination. Donc ça a été vraiment la pression que le ciel me tombait sur la tête.
Man wusste zwar, dass es Lager gab, aber ich stellte mir mit vielen anderen in der Schweiz nicht vor, dass es nicht Arbeitslager, sondern Vernichtungslager waren.
Das Buch Les années silencieuses ist 1982 erschienen, die deutsche Übersetzung Die Jahre des Schweigens 2001. Als ein richtiger Longseller erwies sich ein weiteres Buch, das von Krieg handelt, Matthias Berg, das bis heute französisch über 50.000 Mal verkauft wurde. Das Buch wird vor allem in den Gymnasien gelesen. Iwetz Gracken hat es 50 Jahre nach dem Krieg geschrieben. Weshalb dieser Erfolg?
Je pense que je montrais la guerre un tout petit peu différemment que j'osais montrer un Allemand de la Wehrmacht, qui n'était pas un horrible tueur.
Ich denke, dass ich den Krieg etwas anders darstellte, dass ich es wagte, einen Deutschen der Wehrmacht zu zeigen, der kein schrecklicher Mörder war.
Et 1995, c'est l'année où François Mitterrand a osé dire qu'il saluait aussi les soldats de la Wehrmacht, qu'ils avaient servi une mauvaise cause, mais qu'ils avaient été courageux et qu'il fallait pas les renier complètement. Et ça avait été très très mal accueilli, je sais pas si vous vous en souvenez.
1995 ist das Jahr, in dem François Mitterrand wagte zu sagen, dass er sich auch vor den Soldaten der Wehrmacht verneigt. Sie hätten einer schlechten Sache gedient, aber sie seien mutig gewesen und man dürfe sie nicht einfach verleugnen. Mitterrands Äußerung ist sehr schlecht aufgenommen worden.
Et puis peut-être pour les écoles, parce que c'est un livre qui est écrit d'une façon très facile, je pense, c'est facile à comprendre.
Es ist leicht zu verstehen. Für deutschsprachige Französischschüler gibt es nicht so viele Schwierigkeiten im Wortschatz und die Form ist relativ einfach.
Mais par exemple, si on le lit en français, en Suisse alémanique, je pense que il y a pas beaucoup de problèmes de vocabulaire et que la forme aussi est assez relativement simple.
Ohne Rücksicht auf die Proteste im eigenen Land hatte der französische Präsident Mitterrand in seiner Berliner Rede zum 50. Jahrestag der Niederlage des Nationalsozialismus gesagt, dass die Soldaten der Wehrmacht in ihrer Mehrheit keine Verbrecher gewesen seien. Das war für Iwetz Gracken nicht neu, aber erst 50 Jahre nach dem Krieg schreibt sie mit dem Roman Matthias Berg eine erschütternde Aufarbeitung der seelischen Spätfolgen von Krieg und Totalitarismus. Es geht um die Frage, wie die Kinder mit der Schuld und den Schuldgefühlen ihrer Eltern und Großeltern zu Schlage kommen. Manchmal unterscheide man auf einfache Weise die Autoren der Deutschschweiz und der Westschweiz in der Nachkriegszeit, indem man sagt, in der Deutschschweiz ist man engagiert, politisch engagiert. In der Westschweiz dagegen wendet man sich einer vergeistigten Welt zu, schaut in sich, in den Kosmos, in die Natur. Wie passt Iwetz Gracken in diese Schweizer, Westschweizer oder Deutschschweizer Autorenwelt?
Écoutez, j'espère que je suis plus proche des écrivains alémaniques que certains auteurs suisses romans.
Ich hoffe, dass ich näher bei den Deutschschweizer Autoren bin als bei einigen Westschweizer Schriftstellern.
Parce qu'en fait, il y a quand même l'ascendance, je suis quand même à moitié suisse allemande et quand j'ai découvert vraiment la littérature suisse-alémanique à travers les émissions que je faisais pour la radio, je me suis rendu compte que vraiment les écrivains alémaniques avaient une grande avance sur nous.
Ich bin immerhin zur Hälfte Deutschschweizerin. Als ich die Deutschschweizer Literatur durch die Sendungen entdeckte, die ich fürs Radio machte, merkte ich, dass die Deutschschweizer Schriftsteller uns etwas voraus hatten.
Qu'ils étaient engagés, qu'ils essayaient de changer un peu le monde, hein, c'était un petit peu utopique, mais enfin, ils essayaient de le faire.
Sie waren engagiert. Sie versuchten, auch wenn das ein wenig utopisch war, sie versuchten, die Welt zu verändern. Und ich fand, dass Autoren wie Walter Matthias Dickelmann zum Beispiel viel mehr brachten als die Autoren, die am Seeufer träumten und in die Bäume und in den Himmel schauten.
Et j'ai trouvé que des écrivains comme Dickelmann, par exemple, apportaient beaucoup plus que les écrivains qui rêvaient au bord du lac, regardant le ciel et les arbres.
Iwetz Gracken arbeitete während 30 Jahren bei Radio Suisse Romande und hat sich dort besonders für die Literatur in den anderen Landesteilen interessiert. Welche Begegnungen bleiben ihr in Erinnerung? Vor allem bleibt ihr ein Bedauern. Sie bedauert, dass sie sich nicht getraute, Frisch oder Dürrenmatt zu einem Gespräch fürs Westschweizer Radio zu bitten.
Moi, j'ai jamais osé, c'est un peu bête, j'ai jamais osé m'adresser à Frisch et à Dürrenmatt, par exemple. Et c'est très dommage. Ça, je le regrette beaucoup parce qu'en fait, il n'y avait pas de raison pour qu'ils n'acceptent pas de parler dans le micro de la radio suisse romande. Et autrement, non, j'ai eu du plaisir, par exemple, à découvrir un poète comme Giorgio Aurelli au Tessin. Et ça, c'était un des très beaux souvenirs, justement. Sans ça, si j'avais pas fait ces émissions, j'aurais pas découvert Giorgio Aurelli, certainement.
Giorgio Aurelli hat sie übrigens übersetzt, ebenso von Max Frisch, Schweiz ohne Armee. Nach ihrer Pensionierung hat Yvette Skrak noch 7 Jahre als Assistentin von Benno Besson am Genfer Theater gearbeitet. Aber wie war das denn damals, als sie als junge Frau in die Männerdomäne der Schriftstellerei eindrang?
Moi, j'ai l'impression d'avoir été assez bien accueillie, finalement. Et je sais que ça ne plaît pas du tout aux féministes, ce que je dis là. J'étais féministe dans le sens où j'ai raconté des histoires où les femmes vivaient une vie libre, vivaient comme les féministes trouvaient qu'il fallait vivre, mais sans jamais militer. J'ai jamais été une militante féministe et je ne le suis encore pas maintenant.
Ich habe den Eindruck, dass ich gut aufgenommen wurde. Ich weiß, dass das den Feministinnen nicht gefällt, wenn ich das sage. Ich war Feministin in dem Sinne, dass ich Geschichten erzählte, in denen die Frauen frei lebten, so lebten, wie die Feministinnen fanden, dass sie leben sollten. Aber ich war nie eine militante Feministin und ich bin es auch jetzt noch nicht. Ich liebte vielleicht zu sehr die Männer, um wirklich Feministin zu sein.
J'aimais peut-être trop les hommes pour pouvoir être vraiment féministe.
Wie war denn Ihre Beziehung zur anderen großen Genfer Schriftstellerin, zu Alice Riva?
Ben, ils étaient bons, ils étaient très bons, mais un peu difficile, parce que Alice Riva, à l'époque où je l'ai connue, pas les dernières années, bien sûr, mais à l'époque où je l'ai connue, elle était une personne qui parlait beaucoup, beaucoup d'elle et qui écoutait assez peu ce qu'on lui disait.
Wir verstanden uns sehr gut damals. Es war aber etwas schwierig, weil sie sehr viel von sich sprach und kaum zuhörte, wenn man ihr etwas sagte.
Mais ce qui n'empêchait pas que je l'admirais beaucoup, que j'admirais ses livres, qui ont vraiment été une sorte de modèle pour beaucoup de femmes écrivains de l'époque, et ça reste un très grand écrivain, Alice Riva.
Aber ich habe sie bewundert. Ihre Bücher waren für viele schreibende Frauen damals ein Vorbild. Sie bleibt eine sehr große Schriftstellerin. Ich lese manchmal ihre Bücher wieder. Schlaflose Nacht zum Beispiel ist ein sehr bedeutendes Buch.
Je relis de temps en temps ses livres et Jette ton pain, par exemple, est un très très grand livre.
Neben ihrer täglichen Arbeit, neben der Arbeit für die Familie, schrieb Yvette Zkraken 7 Romane, Erzählungen, etliche autobiografische und sie schrieb auch einige Hörspiele. Ihre Themen waren die Probleme, die die Gesellschaft umtreiben. Ihre Texte kommen an, weil sie sehr nahe an der Wirklichkeit bleiben, an einer nicht selten sehr banalen Wirklichkeit, die schließlich alle gnadenlos packt. Und ihre Sprache ist von großer Einfachheit und Klarheit. Eine große Schweizer Zeitzeugin und Schriftstellerin. Yvette Skrak schämt sich nicht, immer wieder Bedauern auszudrücken, Bedauern darüber, dass sie einiges verpasst hat. Im Bändchen Lebenssplitter etwa erzählt sie vom Geburtstagessen für ihren 80-jährigen Ex-Mann, den sie vor 40 Jahren geheiratet hatte.
Während des Essens dachte ich wieder an die Anfänge unseres Lebens zu zweit. Die abenteuerlichen Spritzfahrten auf unserer Lambretta, unser erstes Auto, ein Austin, Jahrgang 1947, rechts gesteuert, die Wohnung in Villette und der Garten, in welchem wir als blutige Laien Blumen, Tomaten und Zucchini in so reichem Maße gezogen hatten, dass wir nicht mehr wussten, was damit anfangen. Und dann das Zeitalter der Triumph-Sportwagen, die Robert erfolgreich verkaufte, Triumph Herald, Triumph TR4 und Triumph Spitfire, der durch La Dolce Vita bei einem breiten Publikum bekannt wurde. Geschwindigkeit war Mode. Saint-Tropez erlebte glorreiche Tage. Das erste Buch von Françoise Sagan ging weg wie warme Semmeln. Ich war ein wenig neidisch auf diese 17-jährige Schriftstellerin, die gerade mal halb so alt war wie ich. Mama war noch jung, mein Vater ruhiger geworden. Das Leben kam mir leicht vor. Fast schon ein langer, ruhiger Fluss. Die Liebe war etwas Selbstverständliches, das Glück ebenfalls. Ich war froh, zum Heiraten auf Robert gewartet zu haben. Ich hatte wieder mit Schreiben angefangen in meinem kleinen Mansardenzimmer, dessen Wände ich neu gestrichen und mich dabei von einem Bild von La Pique hatte anregen lassen. Am Ende des Essens begann er von seiner Mutter zu erzählen. Nach ein paar Gläsern erzählte er fast immer von ihr. Er konnte einfach nicht anders, auch lange nach ihrem Tod. Die geheime Wunde riss immer wieder auf und begann zu bluten. Das Kind, das nur wenig Zuneigung bekommen hatte, schrie noch einmal seinen Schmerz hinaus, wiederholte, was ich früher so oft gehört hatte, als ich mich noch für stark genug hielt, diese Vergangenheit auszulöschen. Wie seine Mutter ihn als kleinen Jungen in die Hände von unnachsichtigen Gouvernanten gegeben hatte, wie sie ihren Geist anstrengte, um ihn schlecht zu machen, und zu allen, die es hören wollten, sagte: »Dieser Knirps wird nie etwas Gutes im Leben tun, er wird gerade noch dazu taugen, Kartoffeln zu verkaufen.« Wir gingen alle vier aus dem Restaurant und trennten uns auf dem kleinen Parkplatz des Gemeindehauses vor unseren Autos. Ich möchte mich an die letzten Worte von Robert erinnern, doch ich schenkte ihnen keine besondere Beachtung. Alles war wie immer, von beruhigender Banalität. Kein warnendes Vorzeichen, nichts ließ voraussehen, dass ein ganzes Mauerstück meines Lebens lautlos am Einstürzen war an jenem Aprilnachmittag, so ähnlich allen anderen Nachmittagen. Wir hatten uns wahrscheinlich fest vorgenommen, uns bald wiederzusehen. Ich wünschte, ich hätte ihn inniger geküsst als sonst. Ich fand ihn ein paar Wochen später wieder auf der Notfallstation des Krankenhauses. Kurz vor seinem zweiten Infarkt, demjenigen, der ihn dahinraffen sollte.
Iwetz Kraken, 88 Jahre alt, hält sich noch immer täglich auf dem Laufenden. Was sie sieht und liest, entsetzt sie und sie fühlt sich ohnmächtig.
J'ai l'impression que je suis vraiment impuissante à échanger quoi que ce soit maintenant. Je suis un petit peu de comme ça sur une voie de garage.
Vous écrivez?
Non. Non, j'ai l'impression vraiment d'avoir dit tout ce que j'avais envie de dire et en plus de ça, c'est fatigant quand même d'écrire.
Ich bin auf einem Abstellgleise. Ich schreibe nicht mehr. Ich habe den Eindruck, alles gesagt zu haben, was ich sagen wollte. Und schreiben ist ermüdend. Ich denke, dass ich nicht mehr schreiben werde.
Je pense que j'écrirai plus.
Auch Interviews sind ermüdend. Wir danken Iwetz Kraken für das Gespräch und sie erwidert den Dank. Danke, dass ihr mich nicht ganz vergessen habt.
Je vous remercie beaucoup de ne pas m'avoir oublié, complètement.
Iwetz Krakens Buch Lebenssplitter ist in der ausgezeichneten Übersetzung von Markus Hediger beim Verlag Lenus in Basel erschienen. Bei Lenus sind auch die meisten früheren übersetzten Bücher von Iwetz Kraken herausgekommen. Sie hörten eine Sendung von Martin Heule. Die Übersetzungen las Nadja Fischer, die Textausschnitte Katharina Kilchenmann. Morgen geht es in Reflexi um einen Bau der besonderen Art, nämlich um den Superbunker von Erich Honecker mit dem Tarnnamen Perle. Aus diesem außerhalb der Sowjetunion damals aufwendigsten Schutzbauwerk der kommunistischen Welt hätte die frühere DDR-Führung im Krisenfall ihre nationale Volksarmee kommandieren und dort auch einen Atomkrieg überleben wollen. Morgen um 11 Uhr in Reflexe, eine Bunkerführung unter kundiger Anleitung.